NDR Kultur à la carte.
Heute mit Beate Scheibe und mit mir im Studio in Hamburg ist der Generalintendant von Elbphilharmonie und Leisthalle, Christoph Lieben-Seuter. 10 Jahre Elbphilharmonie, 10 Jahre, in denen aus einem umstrittenen Milliardenprojekt eines der meistbesuchten Konzerthäuser der Welt geworden ist. So ist es eine besondere Saison, die nun vor uns liegt. Am 11. Januar 2017 wurde das Haus eröffnet und in der kommenden Woche beginnt die Jubiläumssaison. Ich freue mich auf diese Stunde. Christoph Lieben-Seuter, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung, liebe Frau Scheibe.
Wenn Sie, Herr Lieben-Seuter, an den Eröffnungsabend 2017 zurückdenken, das ist ja ein Ereignis gewesen, das man nicht so schnell vergisst, das immer noch sehr präsent ist, auch 10 Jahre danach. Was war Ihr stärkstes Gefühl an diesem Abend? Was waren Ihre Gedanken?
Dieser Abend, den habe ich bisschen in gemischter Erinnerung, also einerseits große Freude, weil er wirklich gut verlaufen ist. Das war einer der komplexesten Dinge, die ich je organisiert habe. Es gab einen kleinen Wermutstropfen, nämlich, dass manche Journalisten nicht auf guten Plätzen saßen. Das hat mich natürlich im Nachhinein dann viel beschäftigt, warum das so war. Aber sonst ist alles super gelaufen. Aber ich muss sagen, die wirklich emotionalen Momente für mich zur Eröffnung waren anders. Das war zum Beispiel die allererste Probe mit dem NDR Elbphilharmonieorchester im Saal. Oder wie wir gemeinsam mit Olaf Scholz, dem damaligen Bürgermeister, die Plaza eröffnet haben, so als eine Art Volksfest. Und anschließend am gleichen Abend alle Bauarbeiter eingeladen haben zu einem kleinen Instant-Konzert. Und das sind die Momente, an die ich wirklich noch sehr intensiv denke.
Schöne Erinnerungen. Rückblickend ist es eine enorme Entwicklung, die die Stadt Hamburg gemacht hat seither. Musik und Kultur sind weit mehr in den Fokus gerückt. Das hat viel mit der Elbphilharmonie und ihrer Arbeit zu tun. Musik, klassische Musik ist stärker in den Fokus gerückt und Kultur ist zumindest hier in Hamburg wichtiger geworden. Welchen Blick haben Sie heute auf das, was sich hier in den letzten 10 Jahren in der Stadt entwickelt hat?
Ich würde sagen, die Elbphilharmonie hat ein Potenzial heben können, das ja vorhanden war. Hamburg war immer schon eine Kulturstadt. Auch in der klassischen Musik gab es immer alles schon, aber halt nicht in dieser Dichte und nicht von so vielen Menschen laufend wahrgenommen. Der große Unterschied, um das irgendwie sozusagen plakativ zu sagen, früher war von vielen Menschen, die man so kennenlernte, über die Schule oder die Nachbarn oder so. Das klassische Konzert war sozusagen das Weihnachtskonzert in Michel. Und jetzt sprechen mich wildfremde Menschen in der U-Bahn drauf an, ob das Konzert gestern Abend gut oder schlecht war und welches Abo sie haben und sind ganz anders mit Musik und speziell mit klassischer Musik befasst.
10 Jahre Elbphilharmonie, die Jubiläumssaison beginnt. Rückblick und Ausblick in dieser Stunde mit Christoph Lieben-Seuter. Im Mittelpunkt der Saison steht der 250. Geburtstag der Vereinigten Staaten. Dabei werden auch Komponistenjubiläen gefeiert, unter anderem von John Adams. Short Ride in a Fast Machine von John Adams. Der Amerikaner Adams wird im kommenden Jahr 80 und Sie geben diesem Komponisten einen großen Raum in der kommenden Saison, Christoph Lebensäuter. Die Harmonielehre von John Adams steht auf dem Programm und viele andere Werke. Auch beim Saisonabschlusskonzert des NDR Elbphilharmonieorchesters wird er eine Rolle spielen. Welche Bedeutung hat John Adams und warum lohnt es sich, hier einen Programmschwerpunkt zu setzen?
Ja, weil John Adams tatsächlich einer der allerwichtigsten zeitgenössischen Komponisten ist, der irgendwie auch ein gutes Bindeglied ist zwischen der Avantgarde und einem sehr viel zugänglicheren Musik. Er kommt aus der Minimal Music, aber man hört da irgendwie die ganze Musikgeschichte mit drin, ein bisschen Wagner, ein bisschen Stravinsky, sehr clever gemischt, hat auch tolle Opern komponiert. Und nicht zuletzt mit Alan Gilbert, dem Chefdirigenten des NDR Elbphilharmonieorchesters, lag es sehr nahe, einiges von John Adams zu machen. Die Harmonielehre, die er dirigieren wird bei unserem Jubiläumskonzert, bei unserem Geburtstagskonzert, die hat er nämlich kurz nach der Eröffnung schon einmal in der Elbphilharmonie dirigiert, damals noch als Chef von New York Philharmonic. Und insofern schließt sich da ein Kreis, weil das Orchester kommt auch wie zum ersten Mal wieder, jetzt mit einem anderen Chefdirigenten. Die machen ein anderes Stück von Adams und diese Harmonielehre wird jetzt erstmals vom NDR Elbphilharmonieorchester aufgeführt werden.
Die Elbphilharmonie feiert ihr 10-jähriges Jubiläum am kommenden Dienstag. Am 1. September ist Saisoneröffnungskonzert mit Alexandre Kantorow und dem Pittsburgh Symphony Orchestra unter Manfred Honeck. Auch in der kommenden Woche haben wir die Opening Night mit dem NDR Elbphilharmonieorchester. Zwei Konzerte am 4. und 5. September, am Freitag dann auch live hier auf NDR Kultur. 10 Jahre Elbphilharmonie. Christoph Lebensäuter, dieser Bau ist ein Wahrzeichen für die Stadt. Die Elbphilharmonie ist dank ihrer Architektur und auch der Verortung in der Stadt weit über Hamburg hinaus bekannt, auch weit über die Grenzen unseres Landes. Wenn Sie in der Welt unterwegs sind, was nehmen Sie wahr? Wie groß ist die Ausstrahlung dieses Konzerthauses weltweit?
Ich glaube enorm. Ich glaube größer, als es den meisten Hamburgern bewusst ist. Wenn man sagt Hamburg, dann sagen 9 von 10 Menschen, Elbphilharmonie mittlerweile. Und zwar sowohl diejenigen, die jetzt gar nicht besonders mit Musik etwas am Hut haben, aber die irgendwie halt eine gute Meinung von Hamburg haben, die ja immer schon groß war. Ich habe auch vor Zeiten der Elbphilharmonie gefunden, dass Hamburg ein sehr gutes Standing in der Welt hat. Man hat immer nur Gründe gesucht, um nach Hamburg zu kommen. Und der Elbphilharmonie ist jetzt ein zusätzlicher Grund, diese schöne Stadt zu besuchen. Und in der Musikszene, muss man sagen, ist die Elbphilharmonie einer der wichtigsten Orte geworden, wo man eigentlich sein muss. Nicht nur die Klassiker, wir haben auch ein ganz tolles Jazzprogramm, sind sehr bekannt in der internationalen Jazzszene und kriegen immer wieder Anfragen von dem einen oder anderen großen Pop- oder Showstar, der auch gerne bei uns auftreten würde.
Würden Sie sagen, dass die Elbphilharmonie auch den internationalen Blick auf die Stadt verändert hat? Hat Hamburg einen anderen Stellenwert bekommen?
Glaube ich schon. Die Elbphilharmonie setzt Hamburg so ein bisschen die Krone auf, finde ich. Das, wenn man Hamburg kennt, es ist ja wunderbar, gerade mit dem vielen Wasser und den vielen Grünflächen, eine sehr lebenswerte Stadt. Aber es hat genau das noch gefehlt. Ein sofort erkennbares, also Wahrzeichen klingt so abgegriffen, aber etwas, was man sofort mit Hamburg in Verbindung bringt, dann ist das Tolle an der Elbphilharmonie, dass es ja nicht einfach eine Star-Architektur ist, die man mal bestellt hat und genauso gut nach Dubai in die Wüste setzen kann oder irgendwo anders hin aufbauen. Die ganze Idee der Elbphilharmonie, des Bauwerks, kommt aus dem Standort, aus der Hafenarchitektur, aus dem Leben, was dort an der Stelle über Jahrtausende passiert ist. Und ich finde immer, das gibt dem Haus eine ganz besondere Glaubwürdigkeit und Energie.
Wir haben hier in der Elbphilharmonie eine Besonderheit. Es gibt ein Zusammenspiel verschiedener Veranstalter und damit ein spezielles Betreibermodell. Neben den von Ihnen geplanten Veranstaltungen haben wir die anderen Ensembles, das NDR Elbphilharmonieorchester, das Philharmonische Staatsorchester Hamburg, die Symphoniker, das Ensemble Resonanz und natürlich auch private Konzertagenturen. Es ist alles integriert, alles miteinander, auch punktuell verwoben. Das ist eine besondere Situation. Wie haben Sie diese Entwicklung dieses Miteinanders, dieser Teamarbeit erlebt und wie funktioniert das heute 10 Jahre nach Eröffnung?
Also die Situation ist gar nicht so besonders. Sie haben jetzt beispielsweise in der Kölner Philharmonie eine ganz ähnliche Gemengelage von einem Intendanten geführten Haus, Hausorchestern, privaten Veranstaltern etc. Der kleine Unterschied ist, dass wir von Anfang an uns zusammengesetzt haben und ganz klar erkannt haben, das Haus spielt die erste Geige. Es muss einem Besucher eigentlich egal sein, wer der Veranstalter von dem Konzert morgen Abend ist. Und daher haben wir die Eitelkeiten der Veranstalter ganz gut hinten anstellen können. Und nicht zuletzt ist es auch ein positiver Nebeneffekt der unfreiwilligen langen Wartezeit auf das Gebäude, dass ich Jahre Zeit hatte, in Hamburg sozusagen Vertrauen aufzubauen und schon mal zu kooperieren mit allen Institutionen, sodass wir dann 2017, wie es endlich soweit war, waren wir wirklich startklar und konnten voll loslegen und konnten vor allem, wir begonnen haben, Karten für die Elbphilharmonie zu verkaufen, hatten wir keine Idee, wie denn jetzt da die Nachfrage sein wird. Dann hat sich herausgestellt, innerhalb von Tagen, die ist irre groß, und dann haben wir innerhalb von Wochen quasi total nachprogrammiert und das dann auch alles quasi unfallfrei über die Bühne gebracht. Das hätte nie funktioniert, wenn wir quasi erst ein, zwei Jahre Vorlauf gehabt hätten. Das war dann wirklich ein großes und vertrauliches Miteinander, vertrauensvolles Miteinander aller Beteiligten. Und das ist im Prinzip bis heute geblieben. Mhm. Mit den meisten genannten haben wir regelmäßige Besprechungen, gemeinsame Pläne, gemeinsame Schwerpunkte, Erfahrungsaustausch. Das ist sicher die Stärke des Hauses.
Wobei sich das schon ein bisschen ruckeln musste, ist mein Eindruck. Also ich erinnere mich schon an Zeiten, wo sich das Miteinander irgendwie erst einmal finden musste.
Das war, ja, ja, aber das war vor der Elbphilharmonie. Das war große Streitereien, gerade mit dem privaten Veranstalter, große ja. Rechtsstreitigkeiten. Aber es hat sich alles im Wohlgefallen aufgelöst, weil mit der Öffnung hat sich gezeigt, es ist Platz für alle da. Mehr als das.
Ein paar beeindruckende Zahlen, die wir jetzt in der Jubiläumssaison offenlegen können. 10 Jahre Elbphilharmonie heißt 29,5 Millionen Plaza-Besucher, davon 7,4 Millionen Konzertbesucher, 6.600 Veranstaltungen. Dann schauen wir nochmal auf die Musikvermittlung, wichtiges Thema im Haus. Da kommen wir auf 7.400 Veranstaltungen mit 420.000 Besuchern und Konzerthausführungen wurden von 602.000 Gästen wahrgenommen. Das ist erstmal sehr imposant. Wie wirken diese Zahlen auf Sie?
Ehrlich gesagt, ich merke sie mir nicht und sie sind halt Zahlen. Was ich weiß, ist, die Elbphilharmonie ist nach wie vor fantastisch ausgelastet. Dass die Besucher auf der Plaza kommen natürlich ein bisschen saisonweise. Führungen sind praktisch alle gefragt. Ganz wichtig ist mir das Musikvermittlungsprogramm, das manchmal so ein bisschen hinten runterfällt, aber das eines der größten ist in dem Feld europaweit. Ich habe ein riesiges Team von Mitarbeitern, die sich um junge Leute kümmern, um Schulklassen, um Familien, um Amateurensembles, um Community-Projekte. Das ist auch direkt, entsteht auch das Programm direkt in Zusammenarbeit mit dem offiziellen abendlichen Konzertprogramm. Und das ist für mich auch so die wirkliche Verortung des Hauses in der Gesellschaft und spielt eine große Rolle.
Wenn man mal zurückschaut auf die Zeit nach der Eröffnung, in den ersten Jahren kam man nur sehr schwer an Karten für die Elbphilharmonie heran. Und ich glaube, dieser Zustand dauerte tatsächlich sehr lange an. Wie hat sich das rückblickend auf die 10 Jahre entwickelt? Wie ist es heute?
Es hat sich so, würde ich sagen, auf sehr hohem Niveau normalisiert. Das war ja eine abnormale Situation. Das ist ganz egal, was du veranstaltest, zu welchem Preis, ist immer ausverkauft. Das ist nicht gesund für einen Veranstalter. Da haben sich auch natürlich einige Veranstalter daran gewöhnt, dass es keine Rolle spielt, was aufgeführt wird. Und das ist, ich würde sagen, Gott sei Dank nicht mehr so. Es kommt durchaus darauf an, auf den Kontext, wie oft welches Werk kommt, um welchen Wochentag es sich handelt, wann es im Jahr ist, wie die Preise sind. Aber immer noch im Schnitt sind wir, glaube ich, übers Haus weit über 95-96% Auslastung. Davon können die meisten Häuser auf der Welt nur träumen. Das ist aber schlussendlich ja nicht das Entscheidende. Das Wichtigste ist, dass an einem Abend möglichst niemand enttäuscht aus dem Hause geht. Im Gegenteil, dass die Menschen, die kommen und die neugierig sind, und wir leben natürlich von der Architektur und davon, dass jeden Abend auch hunderte Leute extra für die Elbphilharmonie kommen und nicht nur für die Musik, dass die sagen, das war jetzt heute Abend noch toller, als ich mir das je erwartet habe.
Wie sieht mittlerweile die Publikumsstruktur dann in der Elbphilharmonie aus? Was hat sich verändert im Laufe der Zeit? Wie verteilt sich das in der Altersstruktur, Touristenbesuche, Stammpublikum, Publikum, das klassische Musik liebt und deshalb immer wieder kommt? Haben Sie da eine Idee, wie das aussieht?
Wir haben so, wie soll ich sagen, nicht, wir können es nicht komplett analysieren, weil ja eben durch die vielen verschiedenen Veranstalter nicht der ganze Ticketvertrieb über uns läuft. Aber wir haben immer Stichproben gemacht und wissen natürlich genau die Werte der selbstveranstalteten Konzerte. Und da kann man ganz grob sagen, das Publikum ist etwas jünger als im Schnitt sonst wo bei klassischer Musik, speziell auch seitdem, bis ungefähr seit Covid sind Tickets auch kurzfristiger verfügbar. Das führt dazu, dass junge Leute mit großem Interesse kommen. Für dies auch, muss man dazu sagen, von vielen Veranstaltern sehr günstige Tickets gibt. Also die Besucher unter 30 haben sich quasi verdoppelt in den letzten 3-4 Jahren, was sehr schön ist. Man merkt, da ist einfach auch eine Nachfrage. Die Frage Hamburger, beziehungsweise wir rechnen immer Hamburg und Metropolregion, also Menschen, die hier in diesem Raum wohnen und Gästen von weiter weg, das dürfte es ungefähr bei 70-30 liegen, das Verhältnis. Und ändert sich natürlich im Sommer, sind es mehr Gäste von auswärts, im Winter sind es mehr Stammgäste. Abonnements bieten viele Veranstalter bei uns an, wir auch. Das ist immer noch, sind enorme Zahlen von Menschen, die sich so ein Abo nehmen und 6, 8, 10 Konzerte auf einmal buchen. Was wir auf der anderen Seite merken, ist, es wird kurzfristiger die Kaufentscheidung. Und das macht einen manchmal ein bisschen nervöser, wenn mal was nicht so toll ausverkauft ist in 2 Wochen. Aber so gut wie immer, bis dann der Abend selber kommt, ist es dann ausverkauft. Und das ist ja fast ideal, dass praktisch alle Menschen, egal ob sie Monate vorher buchen oder ob sie kurz entschlossen sich für den Abend entscheiden, alle noch ein Ticket kriegen, am Abend aber dann der Saal voll ist. Das ist für mich der Idealzustand.
Was denken Sie, woran liegt die kurzfristigere Entscheidung? Was gibt es für Gründe, dass sich das verändert hat?
Ich glaube, das liegt einfach in der Luft. Das liegt an der Unsicherheit unserer Zeit, dass wir ja quasi von einer Krise in die nächste rutschen. Ob Krieg im Iran, ob Benzinpreise, ob Befürchtungen wie KI-Pandemie etc. Entscheidet man sich lieber dafür, was man die nächsten 3 Wochen macht und nicht, was man nächsten März macht. Das kennt man ja selber auch. Das ist übrigens die gleiche Beobachtung, haben Reiseveranstalter, haben Hotels. Das kann man ganz allgemein wahrnehmen. Auch weil man durch das Internet natürlich und durch mobile Medien alles immer Zeit, jederzeit, in jeder Tages- und Nachtzeit sofort buchen kann. Das kommt ja noch dazu.
Am 1. und 2. September öffnet das Pittsburgh Symphony Orchestra die Saison in der Elbphilharmonie unter der Leitung von Manfred Hornig. Beim Konzert am 2. September, also am Mittwoch, steht Musik auf dem Programm, die Hornig ganz frisch auf CD herausgebracht hat, Dvoráks 9. und 4 Black American Dances von Carlos Simon. Und einen dieser Tänze hören wir jetzt, Manfred Hornig mit seinem Pittsburgh Symphony Orchestra.
Thank you.
Die Nummer 3 aus den Black American Dances von Carlos Simon, gespielt vom Pittsburgh Symphony Orchestra unter der Leitung von Manfred Honeck. Sie hören NDR Kultur. Die Elbphilharmonie feiert 10-jähriges Jubiläum in dieser Saison. Der Intendant des Hauses, Christoph Liebensäuter, ist heute live bei uns zu Gast. Der große Saal der Elbphilharmonie. Im Rückblick der ganzen Erfahrung, die Sie und auch das Publikum und die Künstler mit diesem Saal machen konnten, bleiben noch Wünsche offen? Wie bewerten Sie den Saal aus heutiger Sicht? Flexibilität, Akustik, Möglichkeiten, die der Saal bietet?
Also ich würde ihn nicht tauschen wollen gegen keinen Saal der Welt. Er hat eine ganz einmalige, besondere Atmosphäre. Das merkt ja jeder, der in den Saal kommt. Egal, ob das Musiker sind, die zum ersten Mal das Podium betreten, neue Besucher. Wie jeder Saal gibt es da Vor- und Nachteile. Er ist gar nicht so flexibel, wie man das einem modernen Saal quasi andichten könnte. Es gibt Konzerte zum Beispiel, die einen hohen visuellen Anteil haben, wo man ein Video dazu hat oder ähnliches, wo man gerne eine frontalere Bespielung hätte. Die Philharmonie in Paris oder auch die neue Geffen Hall, die umgebaute in New York, kann das dann auch hinten die Sitze wegfahren und das Podium nach hinten schieben und so. Würde ich trotzdem nicht tauschen wollen, weil dann hätte man einen viel funktionelleren Saal, das würde dann auch so aussehen und hätte nicht dieses inspirierende architektonische Wunder, das ja bei jedem Menschen eine andere Assoziation auslöst.
Wann gab es für Sie das letzte Mal Diskussionen zum Thema Akustik mit Künstlern und Dirigenten? Anfangs gab es viele davon. Das ist aus meiner Wahrnehmung kein großes Thema mehr. Was sagen Sie dazu aus heutiger Sicht?
Also in der klassischen Musik praktisch überhaupt nicht mehr. Das gibt ein einziges Thema, dass man bei einem großen Orchester mit Gesangssolisten einfach die Positionierung des Solisten überlegen muss. Dann wirkliche Könner können alles, da muss man sich nicht drum kümmern. Wenn man nicht ganz so sicher ist, dann ist es ganz gut, wenn der Sänger, die Sängerin nicht neben dem Dirigenten auf die ersten Reihen singt, sondern ein bisschen erhöht weiter hinten steht. Das ist ungefähr das Einzige, was wir nach wie vor noch berücksichtigen. Sonst ist mein Thema eher elektrische Verstärkung. Wir haben ja doch auch einen guten Teil an verstärkten Konzerten. Und da wissen wir auch genau, wie man das gut macht. Aber die schlussendliche Entscheidung über die Klangqualität liegt dann meistens vertraglich bei dem Soundtechniker der Band oder des Stars. Mhm. Und da sind wir nicht immer glücklich. Da kommt es dann manchmal zu weniger erfreulichen Ereignissen. Da arbeiten wir dran, aber das ist eigentlich das Einzige, was mir zum Thema Akustik jetzt noch Sorgen bereitet.
Ein Problem, das man lösen kann?
Also absolut, wir haben ganz viele, wir haben ganz oft fantastisch gute, verstärkte Konzerte. Das Problem ist, dass der Verantwortliche dafür einen Sinn haben muss. Und das gibt es oft. Da gibt es Soundtechniker, die erkennen die Qualität des Saales und wissen genau, dass sie vielleicht ein bisschen anders umgehen mit der Balance. Und manchmal kommen da Leute mit, denen ist es einfach ganz egal. Die schieben die Regler auf und volles Rohr, zu laut, zu undifferenziert. Dem kann man es nicht verbieten. Dann dreht der Star nicht auf. Das ist halt, das sind in der Popmusik, im Rockmusik, das sind auch, wie soll ich sagen, andere Umgangsformen. Die sind ja auch gewöhnt, jeden Abend an einem anderen Ort zu spielen. Das kann eine Sporthalle sein, ein Club, ein Stadion. Da geht es etwas robuster dazu und nicht immer kann man im Vorhinein, also zu dem Zeitpunkt, wo man die Künstler engagiert, könnte ich ja sagen, du darfst bei uns auftreten und ich lade dich ein für ein Konzert, lieber Herr Jazz-Superstar oder Popstar, aber bitte, ich möchte einen tollen Sound haben. Zu dem Zeitpunkt wissen die überhaupt noch nicht, mit welcher Technik, Equipe die auf Tournee gehen und deswegen ist da, kann man es nicht hundertprozentig garantieren.
Mhm. Herr Liebensäuter, Sie sind 2007 bereits nach Hamburg gekommen. Man vergisst ein wenig, wie lang der Zeitraum war, bis dann endlich die Eröffnung des Hauses möglich war. Gab es in den ersten Jahren Momente, in denen Sie gerne alles hingeschmissen hätten? Ich erinnere mich daran, wie sich der Start immer weiter hinauszögerte und Sie ja trotzdem planen mussten und immer wieder umplanen mussten. Ich erinnere mich auch daran, dass Ihre Stimmung manchmal ganz schön am Boden war. Es waren extreme Bedingungen und Umstände. Wie blicken Sie heute auf diese Jahre zurück?
Ehrlich gesagt, ich denke kaum daran. Ich habe in der Zeit aber auch viel gelernt. Wie gesagt, wäre die Elbphilharmonie nie so toll in den Start gegangen, wenn wir nicht unfreiwilligerweise ein paar Jahre quasi zum Üben gehabt haben. Es war nicht auf dem Trockenen, aber es war in der Leishalle. Die Themen, ich habe den Bau begleitet, war Gott sei Dank in keiner verantwortlichen Position, habe dabei natürlich sehr viel gelernt, von Statik bis zu Krisenmanagement, und möchte diese Zeit eigentlich nicht missen. Es gab in meiner Erinnerung einen einzigen Moment, wo ich die damalige Kultursenatorin Karin von Welk gebeten habe, mich wieder ziehen zu lassen. Das war kurz nach Baubeginn und nach ein paar Monaten es bekannt wurde, Termin und Kostenrahmen und Zeitplan werden wir wohl nicht einhalten. Wurde schnell noch ganz, es wurde zwar damals der verantwortliche Projektmanager, der wurde schon abmontiert, aber an sich wurde sozusagen das schnell wieder gelöst mit ein bisschen einem Nachtragsvertrag. Aber da habe ich dann erkannt, die Fehler sind schon gemacht, sie hat einfach zu früh diese Verträge gemacht, die Planungstiefe war nicht tief genug, da kann jetzt alles passieren, da kann mir niemand garantieren, ob das in 2 Jahren oder in 12 Jahren fertig ist, und das hat damals ein paar Wochen gebraucht, bis ich quasi diese neue Rolle angenommen habe, und von da an ging es flott dahin. Ich habe ehrlich gesagt dann auch weiter behauptet, dass ich Planungen mache, die ich tatsächlich gar nicht gemacht habe, weil man kann ja auch die Künstler nicht für doof verkaufen. Jeder hat verstanden, dass es sich einmal verschiebt. Mhm. Beim zweiten Mal gab es dann schon ein mildes Lächeln und mir war ganz klar, ich habe nur mal einen Schuss. Also ich habe dann niemanden, auch wenn ich es in der Öffentlichkeit anders behauptet habe, niemanden für 2014, 2015, 2016 engagiert, solange ich mir nicht völlig sicher war, jetzt wird es auch wirklich klappen.
Wie ist die Arbeit im Team der Elbphilharmonie gewachsen? Wie hat sich das über die Jahre verändert und entwickelt?
Das Team ist vor allem sehr schnell gewachsen man muss sagen, der Kern des Teams kommt aus dieser Urzeit. Wir haben quasi zu dritt angefangen im Jahr 2007 und sind jetzt über 250 Personen. Und das ist natürlich ein ganz anderes Schiff. Und noch hunderte zusätzliche Mitarbeiter, weil da kommt dann noch das Vorderhaus und die Gastronomie und das Reinigungspersonal und die Security. Also es sind wirklich sehr, sehr viele Leute an so einem gelungenen Abend in der Elbphilharmonie beteiligt. Das bedeutet natürlich dann ein anderes Miteinander. Ich kann nicht mehr jeden persönlich kennen. Wir haben tolle Abteilungsleiter. Wir haben einen konstruktiven Betriebsrat. Ich habe einen Co-Geschäftsführer, Jochen Magedant. Ohne den wäre ich ja schon lange weg. Der ist genauso wichtig wie ich. Nur ich bin halt der Sprecher der Geschäftsführung, deswegen haben sie mich hier sitzen und nicht ihn. Aber der hält mir quasi den Rücken frei bei ganz vielen Themen, die jetzt nicht künstlerisch und PR und Marketing sind. Und wir sind seit vielen Jahren, glaube ich, wirklich ein gutes Team. Und ich glaube, dass der allergrößte Teil unserer Mitarbeiter einfach auch wirklich intrinsisch motiviert ist und eine Freude daran hat, für dieses Haus arbeiten zu können.
Sie haben einen wunderschönen Arbeitsplatz, darüber haben wir schon an vielen Stellen oft gesprochen, im 10. Stock des Gebäudes. Das ist sicher jeden Morgen auch Motivation, ins Büro zu gehen, aber unabhängig davon. Gehen Sie morgens gerne in das Büro und widmen sich Ihren Aufgaben. Was ist Ihre Motivation für diesen Beruf, der in Ihrem Leben viel, viel, viel Zeit in Anspruch nimmt?
Also ehrlich gesagt, ich habe mein ganzes Berufsleben lang so gut wie nie zwischen Beruf und Freizeit unterschieden. Das war einfach mein Lebensinhalt, das ist bis heute mein Lebensinhalt. Ich liebe Musik, seitdem ich auf der Welt bin, und dass ich etwas tun kann, damit andere Leute an dieser Begeisterung teilhaben können, finde ich sehr befriedigend. Abgesehen davon bin ich einfach ein mittlerweile ganz erfahrener Generalist, der relativ lange die Nerven behält und der sich für vieles interessiert. Der bringt jeder Tag, nicht jeder, aber es bringt oft ganz viele spannende Themen, die oft weit weg sind direkt von der Musik oder von der künstlerischen Planung. Dafür habe ich auch sehr gute Mitarbeiter. Aber die Elbphilharmonie bietet so viele unterschiedliche Facetten und spricht auch so viele Menschen an. Und wir haben ja auch so viele regelmäßige Besucher aus der ganzen Welt, Fachleute, die woanders am Globus ein neues Konzerthaus bauen wollen, ein Opernhaus bauen wollen, die dann zur Elbphilharmonie kommen und sich alles ganz genau anschauen. Das sind tolle Kontakte. Man hat viel mit der Politik zu tun. Also es bringt viel, viel, viel Input und viel Bereicherung nach wie vor.
Sie haben 10 erfolgreiche Konzertjahre nachzuweisen, 10 Jahre Erfolgsgeschichte. Die Programme sind top in der Qualität, in der Bandbreite, in der Ausrichtung. Es ist ein enormes Angebot, was Sie Saison für Saison in den Saal bringen und das Jahr für Jahr auf einem immer gleich immens hohen Niveau. Macht es Sie auch ein wenig stolz, dafür verantwortlich zu sein?
Natürlich ist man stolz, aber es ist Teamwork. Also das, was mich wirklich stolz macht, ist, wenn sich gewisse, so ein gewisser Anspruch, den man hat, den man eigentlich mehr vorlebt, als ihn durchsetzen zu können, wenn sich das so mit der Zeit durchs Team mändelt. Und wenn dann Techniker, die ich jetzt gar nicht mehr so persönlich kenne, dann mit einer ähnlichen Idee und Arbeitsethik an die Sache rangehen, wie man es ihnen sozusagen vorgelebt hat. Ein tolles künstlerisches Programm, können auch viele andere Leute machen. Aber dem ganzen Haus einen Spirit zu geben, einen Geist, der im Prinzip davon geprägt ist, dass wir uns immer noch sehr gut bei aller Routine in unser Publikum hineinversetzen können oder es zumindest versuchen. Und unser Publikum ist sehr, sehr vielfältig. Das können ganz unterschiedliche Leute sein. Immer wieder von der Stelle an denken, wie ist das, wenn man so eine Elbphilharmonie sieht und da gern ein Konzert besuchen würde, aber nicht genau weiß, woher kriege ich die Karten, welches ist das Richtige, mit wem soll ich gehen, was soll ich anziehen. Die 1000 Fragen, die einen davon abhalten könnten, mit denen beschäftigen wir uns bis heute. Und das macht, glaube ich, die Elbphilharmonie auch so schlagkräftig.
Wo sehen Sie persönlich Ihre Stärken in diesem Beruf?
Ja, würde ich sagen, das habe ich gerade genannt, eigentlich gerade in diesem immer wieder mal einen Schritt zurücknehmen können und einen Blick von außen haben zu können und ein Generalist zu sein, halt, der sich nicht ich, klar finde ich toll, dass sich so ein schönes Programm ergibt, aber das ist nicht, weil mir das alles am Schreibtisch einfällt, sondern das ist ein Miteinander, das ist ein großes Mosaik und das kommt über die Mitarbeiter, über die anderen Veranstalter, über die Künstler mittlerweile. Sind wir so ein wichtiger Ort im Veranstaltungsgeschäft, dass wir nicht ganz, ganz viele Angebote bekommen und dass auch wirklich große Namen sich erstmal erkundigen, ob sie auf ihrer nächsten Tournee auch einen Termin in der Elbphilharmonie kriegen, weil dann würden sie den Rest ihrer Tournee darum bauen.
Konzerthäuser planen weit in die Zukunft hinein. Ihr Vertrag, ihr lieben Säuter, läuft 2029 aus. Wie blicken Sie in die Zukunft des Hauses? Werden Sie über 2029 hinaus Intendant der Elbphilharmonie bleiben?
Das kann ich noch nicht sagen, weil das hängt nicht nur von mir ab, sondern auch von der Stadt Hamburg. Ich habe jetzt noch ein paar Monate, in denen wir sicher uns mal zusammensetzen werden. Ab Sommer 27 muss das entschieden sein. Ich würde jetzt nur mal sagen, ich kann mir keinen besseren Job vorstellen. Aber ich bin auch nicht mehr der Jüngste, muss man sagen.
Wir sind gespannt, welche Entscheidungen getroffen werden und freuen uns, glaube ich, über die Fortschreibung dieser Erfolgsgeschichte des Hauses mit Ihnen. Die US-Amerikanerin Rhiannon Giddens spielt eine wichtige Rolle in der kommenden Saison. Hier ist sie erstmal zu hören und über ihre Rolle sprechen wir dann gleich.
If you don't know how sweet it is, get on out of my kitchen. If you can't tell how good it is, well, you won't know what you're missing. You're good, but I'll find better, and they'll be without your bitching. If you don't know how sweet it is, get on out of my kitchen. I heard you whine the other day, the dinner wasn't good enough. The kids were just a little too loud. The steak was just a little tough. Your clothes weren't neatly folded. You had to make the bed. Well, I'm sorry for your troubles. Just think on this instead. If you don't know how sweet it is, get on out of my kitchen. If you can't tell how good it is, well, you won't know what you're missing. You're good, but I'll find better, and they'll be without your bitching. If you don't know how sweet it is, get on out of my kitchen. Maybe I'm the one to blame. Maybe it's my problem. Maybe it's 'cause I let you think that I was made to walk on. I treated you like a king. Maybe that's the reason. Soon enough you grew to think that Christmas was all season. You don't know how sweet it is, get on out of my kitchen. You can't tell how good it is, well you won't know what you're missing. My kitchen. So long ago we said I do, and I've done and done and done. And you've been acting like our life is a lottery that you just won. I gave you all I had to give, you took it without question, and now you're stepping out for more. So I've just one suggestion. The hell on out of my kitchen.
Rhiannon Giddens, if you don't know how she did it, die Folksängerin, Komponistin und Multiinstrumentalistin, ist in den USA ein Superstar. Sie spielt in der Jubiläumssaison eine wichtige Rolle, und zwar beim 5-tägigen Reflektor-Festival in der Elbphilharmonie vom 25. bis zum 29. November. Ich glaube, das ist sicher ein ganz großes Highlight. Was erwartet uns dort und welche Bedeutung hat diese Künstlerin, Herr Liebensäuter, Rhiannon Giddens, die singt, mehrere Instrumente spielt, ganze Opern komponiert und Bücher schreibt?
Ja, die Rhiannon Giddens ist eine tolle, charismatische Vollblutkünstlerin. Wir hatten sie schon zweimal in der Elbphilharmonie. Und das Reflektor-Festival, das ist eine Carte Blanche, die wir ein-, zweimal im Jahr vergeben. Meistens nicht ein klassischer Künstler, sondern ein Künstler aus Zwischenbereichen. Oder letztes Mal war der Jazzpianist Brad Mehldau, das war Laurie Anderson oder Anushka Shankar. Und die Rhiannon Giddens ist natürlich ideal für diesen Schwerpunkt 250 Jahre USA, weil sie auch noch eine große, wie soll ich sagen, Musikwissenschaftlerin ist. Sie kennt wirklich den Herkunft gerade der schwarzen Musik, der Bluegrass-Musik, wo die ganze Folk- und Country-Musik herkommt, und hat eine ganze Reihe von Freunden eingeladen, um uns da die verschiedensten Aspekte darzubringen in diesem Festival. Und ich freue mich sehr drauf. Das
wird spannend. 250 Jahre USA, der Amerika-Schwerpunkt in der Jubiläumssaison der Elbphilharmonie. Wie wird dieser Schwerpunkt in der kommenden Saison umgesetzt? Wie geht man so ein großes Thema in der Planung an? Amerika, eine Weltmacht, auch musikalisch mit einer enormen Bandbreite, und auf der anderen Seite der auch kritische Blick auf dieses Land und auf die Politik Donald Trumps. Wie werden Sie dem Thema in der kommenden Saison begegnen?
Das, was wir schon länger wussten, dass es einen hohen Anteil an amerikanischen Orchestern gibt. Und das ist natürlich toll, das ist immer so ein Highlight für ein europäisches Konzerthaus, weil die spielen auf einem irren Niveau, technisch unschlagbar. Und wir haben tatsächlich in den nächsten 12 Monaten fast 10 der besten amerikanischen Orchester im Haus. Das ist aber quasi ja nur eine Seite des Kuchens. Ganz, ganz wichtig ist der Jazz bei uns. Wir haben gerade 100 Jahre Miles Davis gefeiert, den wichtigsten, nicht nur Jazz-Trompeter, sondern einer der wichtigsten Musiker des 20. Jahrhunderts. Jetzt kommt gleich John Coltrane, auch fantastischer, super wichtiger Saxophonist, ebenfalls sein 100. Geburtstag. Also da gibt es einen großen Jazz-Schwerpunkt. Dann eben die Rhiannon Giddens. Und dann haben wir einige Projekte eingeladen, die jetzige die politische Situation, die natürlich zu großen Sorgen Anlass bietet, auch ein bisschen konterkariert. Wenn Marc Ribot, ein fantastischer Gitarrist, seine Sounds of Resistance singt zum Beispiel, oder Terry Lynn Carrington, seine tolle Jazz-Schlagzeugerin, die ein berühmtes Album aus, Jazz-Album aus den 60er Jahren reinterpretiert, aus der Bürgerrechtsbewegung. Mhm. Und so gibt es einige Projekte, die quasi gerade sehr entweder historisch interessant sind oder auch jetzt direkt sich mit der politischen Situation auseinandersetzen.
Am 11. Januar 2017 wurde die Elbphilharmonie feierlich eröffnet. Das NDR Elbphilharmonie Orchester hat gespielt an diesem besonderen Tag, und es wird auch 10 Jahre später wieder am Start sein, am 10. und am 11. Januar 2027. Welche Gedanken hatten Sie bei der Planung zu diesem besonderen Tag? Was genau wird im Januar 2027 passieren?
Das war gar nicht so einfach, weil was erwartet man sich von einem besonderen Tag? Den meisten Menschen fällt da die 9. Beethoven ein, die wird aber sowieso dauernd gespielt. Und deswegen hat sich ziemlich schnell in unseren Gesprächen mit dem Orchester die Harmonielehre von John Adams als doch ein wirklich tolles Stück und herausgestellt, weil die, eine seiner besten Werke ist so eine Schnittstelle zwischen Modernität und Tradition. Also das ist der Hauptpunkt. Weil es großes Beethoven-Jahr ist, gibt es aber auch eine, ein Beethoven-Werk zu Beginn. Und im zweiten Teil ganz was anderes, da führen wir nämlich zusammen die damalige Eröffnung der Plaza und das Eröffnungskonzert. Zur Plaza-Eröffnung 2016 hat die Hamburger Techno-Marching-Band Meute quasi das Haus eröffnet, indem sie spielend die Rolltreppe raufgefahren sind und dann oben irgendwie dann noch die ist da noch die Post abgegangen. Und wir werden einfach im zweiten Teil des Konzertes, wenn das Orchester fertig ist, Meute auftreten lassen, die mittlerweile weltweite Superstars sind und zu denen wir immer noch eine schöne Beziehung haben. Da gibt es auch ein Video auf YouTube, wo sie auf dem Dach der Elbphilharmonie spielen, auch sehr stimmungsvoll,
schon einige Jahre alt.
Ja. Genau. Also es ist ein bisschen ungewöhnlich, dass es laut wird im zweiten Teil, aber ich glaube, das passt gut zur Elbphilharmonie.
Ich glaube, deshalb haben wir uns als NDR entschieden, das Konzert am 10. live zu übertragen, weil das vielleicht nicht so schön einzufangen ist. Aber es wird bestimmt ein spannender Abend. NDR Kultur heute mit dem Generalintendanten von Elbphilharmonie und Leishalle, Christoph Lieben-Seuter. Kommende Woche ist Saisonstart in der Elbphilharmonie. Die Jubiläumssaison beginnt. Sie haben es gesagt, 2027 ist auch Beethovenjahr. Der 200. Todestag des Komponisten steht an. Daher rückt auch Beethoven in den Mittelpunkt in der Elbphilharmonie in der kommenden Saison und dies auch bei uns jetzt mit Lang Lang. Thank you. Rondo a Capriccio, G-Dur Opus 129, Musik von Ludwig van Beethoven, gespielt von Lang Lang. Und Lang Lang wird in der kommenden Saison alle 5 Klavierkonzerte von Beethoven in der Elbphilharmonie spielen. Der 200. Todestag des Komponisten fällt in das Jahr 2027. Somit hat Beethoven eine besondere Rolle auf den Konzertprogrammen im nächsten Jahr. Lang Lang, natürlich einer der großen Pianisten unserer Zeit. Was schätzen Sie, Christoph Liebensäuter, an ihm besonders? Was macht ihn aus?
Na, er ist einer der größten Stars der Klassik, der so einer dieser dann doch wenigen Namen, die weit, weit, weit über die Klassikszene hinaus bekannt sind. Und damit hat quasi ja, Popstar-Status, kann in Stadien auftreten. Wegen ihm lernen Millionen von Chinesen Klavier. Das ist wichtig. Solche Menschen gibt es immer nur einen pro Generation, der irgendwie dann doch wirklich die Branche verändert.
Kommende Woche gibt es am Eröffnungstag, am 1. September, einen Media Day. Da wird nochmal ganz ausführlich zurückgeblickt auf die letzten 10 Jahre, Erfolgsgeschichte Elbphilharmonie. Viele Gespräche sind geplant, natürlich mit Ihnen, aber auch mit dem Architekten Pierre de Meuron, mit Kultursenator Dr. Carsten Broster und weiteren Gästen. Wir werden auch am Dienstag hier berichten. Das ist also unmittelbar vor dem Saisonstart am Abend. Mit welchen Gefühlen sehen Sie diesem Tag und damit auch der Saisoneröffnung entgegen?
Oh, mit sehr angenehm. Wird ein bisschen anstrengend, weil der geht ja dann erst zu Ende, wenn ich nach dem sicher tollen Konzert mit Pittsburgh und Manfred Honeck, das ist eine tolle Kombination, wirklich eines meiner Lieblingsorchester- und Dirigentenkombinationen. Nach dem Konzert gehen wir dann auch noch einen Heben zusammen mit Alexander Kontorow. Das heißt, ich werde sehr spät ins Bett kommen. Das ist das Einzige, was mir Sorgen macht.
Und es gibt noch etwas Besonderes an diesem Tag. Am 2. September erscheint ein Buch zum Thema. Es heißt Elbphilharmonie Live. Das Buch erscheint bei Hoffmann und Campe. Dieses Buch wird auch am kommenden Dienstag erstmals vorgestellt und ist, glaube ich, auch am Abend für die Konzertbesucher schon zu erwerben. Ich habe es noch nicht in den Händen gehalten, durfte aber digital blättern. Ein Buch, das die 10 Jahre Geschichte mit all seinen Momenten in all der Vielfalt über beeindruckende Fotostrecken beschreibt. Jeweils mit Texten zu den Fotos versehen, kurze Texte, auch Blicke hinter die Kulissen. Und ich muss sagen, es zeigt unheimlich viel vom Haus, von dem, was passiert ist, und zwar aus ganz verschiedenen Perspektiven. Und es spricht eigentlich ohne Text. Was ist Ihr Eindruck vom Buch Elbphilharmonie Live?
Ja, ich bin sehr froh, wenn Sie diesen Eindruck haben, weil das war eigentlich auch die Idee bei dem Buch. Es gibt ja ein paar Bücher über die Elbphilharmonie, die auch sehr informativ sind, aber da geht es zum Teil großteils um die Entstehungs- und Baugeschichte. Das mag auch viele interessieren. Aber diese ungeheure Vielfalt im Haus, das weiß man ja nicht so einfach. Man besucht die Elbphilharmonie ein oder mehr Mal, aber was die Musikvermittlung macht, wie so ein Jazzkonzert ist, was sich in den Probestudios abtut, was für Technik Backstage notwendig ist. Einer der tollen Vorteile der Elbphilharmonie ist ja, dass wir Star-Architektur nicht nur außen haben, tolles Foto sozusagen, sondern dass die mit der gleichen Qualität auch alle Räume, sowohl die fürs Publikum, wie auch die für die Künstler, wie auch die für die Mitarbeiter gemacht sind. Also diese hohe Aufenthaltsqualität im Haus, das möchte man auch mal transportieren. Also es ist eine Mischung aus bisschen Architektur, sehr viel vom Konzertleben, bisschen Information, auch etwas über die Geschichte und über die Akustik und über die Architekten. Das Problem ist, dass ein Buch nur 250 Seiten hat. Es könnte auch doppelt so dick sein, aber schön, wenn Sie den Eindruck haben, dass man da ein gutes Gespür kriegt.
Das Buch erscheint bei Hoffmann und Campe am 2. September, also in der kommenden Woche, zu erhalten in deutscher und englischer Sprache und es kostet 34,50 Euro. Rückblickend auf die letzten 10 Jahre, so langsam geht unsere Zeit hier zu Ende. Was waren Ihre größten Konzerthighlights? Was ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?
Diese Frage ist irrsinnig schwerer zu beantworten, weil es waren natürlich hunderte Konzerte und ich kann Ihnen immer noch sagen, die 6. Maler mit Cleveland oder das Verdi-Requiem mit Jailly oder das ein oder andere Konzert. Ich würde sagen, gestern Abend das Gustav Mahler Jugendorchester mit Bartok, Musik für Saiteninstrumente und einer 4. Bruckner. Das war unser Sommerfestival. Es war sozusagen sicher touristischeres Publikum, jetzt nicht die totalen Kenner. Es war Mucksmäuschenspiel von der ersten Minute. Es hat sich sofort die Spielpower dieser jungen Leute übertragen. Und das waren 2 tolle Stunden. Einfach, weil die Elbphilharmonie die Menschen zusammenbringt. Sowohl die Erwartungshaltung des Publikums steuert, als auch die Künstler zu ihrem Besten bringt. Und das gelingt uns immer wieder.
10 Jahre Elbphilharmonie, ein Jubiläum, auf das wir uns alle freuen können. Am 1. September geht es los. Viel Erfolg für diese besondere Saison. Christoph Liebensäuter, vielen Dank für Ihren Besuch hier bei uns im Studio.
Ich danke ebenfalls, es hat wieder mal viel Spaß gemacht.
Das war NDR Kultur à la carte mit dem Intendanten der Elbphilharmonie und mit Beate Scheibe. Machen Sie es gut.